Guten Morgen zusammen. Ich habe heute das Thema bekommen, sorglos leben. Und der Predigttext, die Bibelstelle steht in Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Heute hört ihr meinen Teil aus der Reihe der Bergerpredigt. Ich habe wirklich versucht, das Bergpredigt in Bergerpredigt zu ändern, aber es war schreibgeschützt, geht nicht. Okay, für die zu Hause, die es nicht wissen, mein Nachname ist Berger, deshalb. Okay, zu dem Predigttext habe ich einen sehr guten Kommentar gefunden, den ich gerne mit euch teilen möchte. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Entschuldigung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Okay, da hätte irgendwas nicht gestimmt. Entschuldigung. Zu Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Und nicht, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. In diesem Abschnitt zielt Jesus auf unsere Neigung, Essen und Kleidung in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen und so am wirklichen Sinn unseres Lebens vorbeizugehen. Das Problem dabei ist nicht, was wir heute essen, trinken oder anziehen werden, sondern was wir in 10, 20 oder 30 Jahren essen, trinken oder anziehen werden. Solche Zukunftssorgen sind Sünde, weil sie die Liebe, die Weisheit und die Macht Gottes verneinen. Man streitet Gottes Liebe ab, indem man voraussetzt, dass er nicht für uns sorgt. Und wir streiten seine Macht ab, indem wir voraussetzen, dass er nicht in der Lage ist, für uns zu sorgen. Diese Art von Sorgen veranlasst uns, unsere besten Energien damit zu verschwenden und so abzusichern, dass wir genug zum Leben haben. Ehe wir uns darüber bewusst sind, ist unser Leben darüber vergangen. Und wir haben unsere Hauptaufgabe verpasst, für die wir eigentlich geschaffen worden sind. Gott machte uns zu seinem Bilde, ohne mit uns ein höheres Ziel zu haben, als dass wir bloße Konsumenten sind. Wir sind hier, um ihn zu lieben, ihn anzubeten, ihm zu dienen und seine Interessen hier auf der Erde zu vertreten. Unsere Leiber sollen unsere Diener sein, nicht unsere Herren. Zu Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Die Vögel des Himmels zeigen Gottes Sorge für seine Geschöpfe. Was schätzt ihr, wie viele Vögel gibt es momentan auf der Erde? Alle, genau. Zahl? Habt ihr mir eine Zahl? 1 Milliarde? 2 Milliarden? 100 Milliarden? Nee, Vögel. Je nach wissenschaftlicher Schätzung gibt es zurzeit zwischen 200 bis 400 Milliarden Vögel. Sie sollen uns predigen, wie unnütz es ist, sich Sorgen zu machen. Da wir in Gottes Schöpfungshierarchie vorzüglicher sind als die Vögel, können wir sicherlich erwarten, dass Gott sich auch unserer Bedürfnisse annimmt. Aber wir sollten nicht davon ableiten, dass wir nicht arbeiten sollen, um unsere gegenwärtigen Bedürfnisse zu befriedigen. Paulus erinnert uns, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Auch daraus sollten wir nicht ableiten, dass es für einen Bauern schlecht ist, zu säen, zu schneiden und zu ernten. Diese Tätigkeit ist ein notwendiger Bestandteil für die Befriedigung seiner Bedürfnisse und auch die unserer. Jesus verbietet hier, viele Scheunen zu bauen, um sich eine sichere Zukunft unabhängig von Gott aufzubauen. Eine Praxis, die er in seiner Geschichte vom reichen Kornbauern in Lukas verurteilt. Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Entschuldigung. Jetzt. Sorge über die Zukunft verunehrt nicht nur Gott, sie ist auch unnötig. Der Herr zeigt das durch die Frage, wer unter euch kann mit Sorgen das Leben eine Spanne zusetzen? Es wäre sicherlich einfacher, alles durch Sorgen zu erreichen, was man in Zukunft braucht, wenn man das könnte. Jesus stellt dies ja gerade in Frage und er verneint es schlussendlich. Gerade in der gegenwärtigen Corona-Angst und Sorge ist es ein wichtiger Punkt. Wir vergessen, wer der Herr über unser Leben und über die Spanne des Lebens ist. Und vor kurzem habe ich mir auch viele Sorgen gemacht. Als Evelyn mir angerufen hat und gesagt hat, dass sie positiv getestet ist, aber sie hatte schon Erkältungen, die wesentlich schlimmer waren, als jetzt mit Corona angesteckt zu sein. Später kam sie dann ins Krankenhaus, da ihr Sauerstoffgehalt im Blut zu niedrig wurde. Und wenig später ruft mich das Krankenhaus an und sagt, sie wird mit der Maske beatmet und um die ganze Lunge zu beatmen, müsste sie auf den Bauch gekehrt werden, was aber nicht ging wegen den Schmerzen in ihrem Bein. Also setzte man sie in ein künstliches Koma und sie wurde intubiert. Da kamen Sorgen in mir auf, wie es ihr geht, wie es ausgeht. Und ich habe dann am Abend gesehen, dass sie angerufen hat, wahrscheinlich kurz bevor sie ins Koma gelegt wurde. Wahrscheinlich wollte sie noch mit mir reden und ich wusste nicht, was es war, weil sie hat dann schon geschlafen. Und da kam viel Sorge in mir auf und ich hatte manchmal auch mit den Tränen zu kämpfen, wenn ich an diese Situation dachte. Aber was mir aufgefallen ist, ist, die ganze Woche durch waren die Tageslosungen, macht euch keine Sorgen, wir haben einen Gott, der versorgt. Und auch die Vorbereitung zur Predigt, die mich aufgefordert hat, glaubst du, was du hier schreibst? Glaubst du, was du liest? Nimmst du das an? Kannst du das der Gemeinde so sagen? Weiter mit Vers 28 bis 30. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Weisheit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Als nächstes beschäftigt sich der Herr mit der Unvernunft der Sorge, dass wir in Zukunft nicht genug anzuziehen haben. Die Lilien des Feldes mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Dennoch übersteigt ihre Schönheit die der königlichen Kleider Salomos. Wenn Gott eine wilde Blume, ein solch elegantes Kleid schaffen kann, die doch nicht lange lebt und schließlich im Ofen verbrannt wird, dann wird er sicherlich für sein Volk sorgen, das ihn anbetet und ihm dient. Verse 31 und 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Die Schlussfolgerung lautet, dass wir unser Leben nicht in ängstlichen Sorgen für zukünftiges Essen, Trinken und Kleidung verbringen sollen. Menschen, die Jesus nicht kennen, leben für die verrückte Anhäufung von materiellen Gütern, als ob Essen und Kleidung das ganze Leben wären. Aber es sollte bei Christen so nicht sein, die einen himmlischen Vater haben, der ihre Grundbedürfnisse kennt. Wenn Christen sich zum Ziel setzen würden, für alle ihre zukünftigen Bedürfnisse im Vornherein zu sorgen, dann würde ihre ganze Zeit und Energie der Anhäufung von Finanzreserven dienen müssen. Sie können nie sicher sein, dass sie genug gespart hätten, weil es immer die Gefahr einer Wirtschaftskrise, einer Inflation, einer Katastrophe, eines Unfalls oder einer Krankheit gibt. Das bedeutete, dass Gott des Dienstes seines Volkes beraubt würde. Das wirkliche Ziel, für das sie geschaffen und bekehrt wurden, würde verfehlt. Männer und Frauen, die das Bild Gottes in sich tragen, würden für eine unsichere Zukunft auf dieser Erde leben, während sie doch den Werten der Ewigkeit im Gedächtnis leben sollen. Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Der Herr schließt mit seinen Nachfolgern einen Bund. Er sagt praktisch, wenn du Gottes Interessen an die erste Stelle in deinem Leben stellst, dann werde ich für die Erfüllung deiner zukünftigen Bedürfnisse sorgen. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtest, werde ich darauf achten, dass es dir nie am Leben Notwendigen fehlt. Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist Gottes Sozialversicherung. Die Verantwortung der Gläubigen besteht darin, für den Herrn zu leben und in Bezug auf seine Zukunft, auf Gott, mit dem unerschütterlichen Vertrauen zu leben, dass er alles Nötige geben wird. Unsere Aufgabe ist es, einfach für die gegenwärtigen Bedürfnisse zu sorgen. Alles andere sollte in das Werk des Herrn investiert werden. Wir werden aufgerufen, nur für den heutigen Tag zu leben. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Meine heutige Predigt hat 3 Punkte. Jesu Zusage, dass wir uns nicht sorgen müssen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und lebe im Jetzt. Wilhelm Busch sagte einst, es ist ein Spruch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Kennst du? Das wäre eine Methode, mit Problemen umzugehen, die ich aber hier nicht empfehle, denn wir haben etwas Besseres. Essen, Trinken und Kleidung sind lebensnotwendig. Etwas, worüber wir uns hier keine Sorgen machen müssen. Es ist genug von allem da. Sich Sorgen machen nimmt viel Kraft und Zeit in Anspruch und es tut uns auch nicht gut. Es setzt uns Scheuklappen auf, sodass wir ganz fokussiert auf das Problem sind und keine weitere Möglichkeit oder einen Ausweg finden. Jesus macht klar, dass wir uns nicht sorgen sollen und führt uns vor Augen, dass Gott alles weiß, wie es in uns aussieht, was uns beschäftigt und was wir brauchen. Er weiß, was er uns zumuten kann, um uns etwas zu lehren oder dass wir erkennen, dass wir viel mehr können, als wir selbst von uns denken. Jesus ist der gute Hirte, dem wir vertrauen können. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgen macht man sich. Man sagt auch, mach dir keine Sorgen. Es ist also eine aktive Handlung. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht vertrauen, dass Gott uns hilft oder es könnte. Es ist auch eine aktive Handlung, seine Sorgen auf Jesus zu werfen. Stell dir vor, du nimmst alle deine Probleme, bindest sie an einen großen Stein, fährst damit hinaus aufs Meer und kippst sie über Bord. Wichtig ist jetzt, dass du vergisst, wo diese Stelle war. Denn allzu oft holen wir sie wieder hoch und nehmen sie wieder mit. Sag nicht Gott, wie groß deine Sorgen sind, sondern sag deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Machen wir das? Ich inklusive? Sind wir geübt darin, sorglos zu sein, weil wir wissen, dass Gott uns versorgt? Oder muss er uns immer wieder ins Training schicken? 2. Korinther 4, 17 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maße gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Aus diesem Abschnitt geht hervor, dass es in diesem Leben Bedrängnis gibt, Not und Leid. Doch der, der die ewige Perspektive hat, sagt, es ist nichts im Vergleich zu dem, was uns einmal erwartet. Und Jesus weiß, was wir brauchen. Als die Jünger ihn bitten, ihnen zu zeigen, wie man richtig betet, sagt er im Vater unser auch, unser täglich Brot gib uns heute. Doch was machen, wenn die Sorgen mit uns Karussell fahren? Dass wir uns zu viel Sorgen machen, merken wir meist recht schnell. Trotzdem reden wir uns gerne ein, dass unser Sorgen noch im Bereich des Normalen liegt. Wir wollen nicht zugeben, dass Sorgen gerade die Kontrolle über uns und unser Leben übernehmen. Um hier mit dem Selbstbetrug aufzuhören, hilft es, sich 4 ehrliche Fragen zu stellen. Bringen mich meine Überlegung der Lösung des Problems näher? Hilft mir mein Sorgen, die Sache emotional besser zu verarbeiten? Hätte es einen Nachteil, meine Gedanken einfach zu stoppen und an etwas anderes zu denken? Kann ich trotz meiner Sorgen immer noch gut schlafen und halbwegs unbeschwert schöne Momente genießen, zum Beispiel ein leckeres Essen oder mein Hobby? Wenn ich all diese Fragen mit Nein beantworte, kann ich relativ sicher sein, dass ich mich gerade unnötig sorge. Das heißt nicht, dass das Problem, mit dem ich momentan konfrontiert bin, klein oder unwichtig ist. Aber es zeigt, dass ich mich gerade mit meinen Gedanken rund um dieses Problem kreise. Ohne Versorger haben wir Sorgen. Psalm 107 beschreibt, dass Gott Menschen aus allen möglichen Nöten und Problemen hilft, wenn man sich an ihn wendet. Psalm 107, 1 bis 21. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind, durch den Herrn, die er aus der Nöt erlöst hat. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die ihre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, dass sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Worten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie stürzten und ihnen niemand half. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, sodass er zerbrach eherne Türen und zerschlug eiserne Riegel, die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen, das ihnen ekelte vor aller Speise und sie nahe waren den Pforten des Todes. die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Und er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Nun kommen wir schon zum zweiten Teil. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Als erste biblische Gestalt kommt mir der Josef in den Sinn. Er bekommt genügend Möglichkeiten, sich zu sorgen. Aber er hält an Gott fest. Und er wird dafür belohnt. Er rettet durch seine gottgegebene Weisheit ganz Ägypten vor dem Hungertod, sowie auch seine Familie, aus der dann das Volk Gottes hervorgeht. Weiter muss ich an Elia denken, der Gott gehorsam war, dessen Geist gebrochen wurde und der davonlief, der gestärkt und ermutigt wurde und sich für Gott einsetzte und gegen den König, die Königin und 400 Baalspriester, welche ein sehr unschönes Ende gefunden haben. Und natürlich muss ich an Jesus denken, der im Garten Gethsemane genau wusste, was auf ihn zukommen würde, und der den Vater bat, dass dieser Kelch an ihm vorbeigehen möge. Doch es gab keine andere Möglichkeit. Ich wäre sicher, dass Gott diese sonst hätte kommen lassen. Aber Jesus war es wichtiger, den Willen Gottes zu tun und nach dem Reich Gottes zu trachten, als verschont zu bleiben von Verachtung, Schmerzen, Tod und vom Verlassensein. Warum haben sie das getan? Haben sie das Reich Gottes in sich schon erlebt und erkannt? Wussten sie, dass es größer ist als alles andere? Reich Gottes in uns, das uns frei macht, uns einen Sinn gibt und das niemals vergeht? Natürlich können wir sagen, Gott war doch schon immer der Herrscher. Aber dennoch müssen wir festhalten, dass mit dem Kommen Jesu eine völlig neue Herrschaft angebrochen war. Das wollte Jesus zum Ausdruck bringen in seiner Botschaft vom Anfang seines Dienstes, als er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Problem war, durch ihre sündige Natur lebten die Menschen in Rebellion gegen Gottes Herrschaft. Durch das Erscheinen Jesu war klar, Gott richtet nun seine Herrschaft auf, indem er die Rebellion des Menschen überwindet und ihn von innen her erneuert. Diese Erneuerung geschieht in der Wiedergeburt eines Menschen. Dabei vollzieht sich ein Herrschaftswechsel im Leben des Einzelnen. Was bedeutet nun Reich Gottes? Eine treffende Definition habe ich bei Eugen gefunden. Reich Gottes ist da, wo der von Gott befreite und erlöste Mensch in der Wiedergeburt lebend täglich betet und lebt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Denn da kommt es zu Herrschaftsausübung Gottes über seine Untertanen. Genau das war der Plan, den Gott verfolgte, als er Jesus auf diese Erde sandte. Und genau darum geht es auch heute. Erkenne, dass das Reich Gottes da ist, wo du bist. Sag das mal deinem Nachbarn. Jetzt. Reich Gottes ist da, wo du bist. So, hat es jeder gehört und gesagt. Eigentlich ist es so einfach. Wir müssen gar nicht lange rätseln und uns fragen, wo wir das Reich Gottes finden. Da, wo wir sind, ist Reich Gottes am Werk. Denn wir haben uns seiner Herrschaft unterstellt. Wollen wir das Reich Gottes ausbreiten, müssen wir uns immer wieder dieser Tatsache bewusst sein. Bete, dass das Reich Gottes kommt. Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, so zu beten. Wir sollen danach verlangen, dass Gott seine Herrschaft mehr und mehr aufrichtet. Einerseits soll er das in unserem Leben tun, aber auch in dem Leben der Menschen um uns herum. Schlussendlich soll seine Herrschaft auf der ganzen Welt ausgebreitet werden. Dafür sollen wir beten. Mach das Reich Gottes zu deinem Anliegen. Auch dies hat Jesus klar formuliert, als er sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, dass Gott und seine Herrschaft hier auf Erden unser höchstes Anliegen sein sollten. Wir sollten uns vor allem dafür einsetzen, dass andere Menschen Gott kennenlernen. Kann Jesus auf uns setzen bei dieser großen Angelegenheit? Freue dich auf den Tag, an dem das Reich Gottes vollendet wird. Hier auf Erden sehen wir immer nur eine unvollendete Wirklichkeit des Reiches Gottes. Jesus tritt seine endgültige Herrschaft erst am Ende dieser Welt an. Dann gibt es keine Rebellion mehr gegen Gott. Dann gibt es keine Anfeindung und Verfolgung für die Anhänger Christi. Am Ende werden wir alle zusammen mit Jesus ein Fest feiern, das niemals endet. Danke. Jesus begann seine Botschaft hier auf Erden mit der Botschaft vom Reich Gottes. Er sprach immer wieder davon. Und ich glaube, wir sollten diesen kostbaren Begriff neu für uns entdecken. Seine Herrschaft ist es, die wir annehmen müssen, wenn wir ihm folgen. Johannes Calvin sagte, dass es die Aufgabe der Kirche sei, das unsichtbare Reich sichtbar zu machen. Wir tun das, indem wir auf eine Weise leben, die die Wirklichkeit der Königsherrschaft Christi bezeugt. Auf Arbeit, in unseren Familien, in Schulen, auch mit unserem Konto. Weil Gott in Christus König ist über jedes Gebiet unseres Lebens. Der einzige Weg, wie das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar sein wird, bevor Christus kommt, ist, wenn wir es sichtbar werden lassen. Durch die Art, wie wir als Bürger des Himmels und Untertanen des Königs leben. Nun sind wir schon beim dritten und letzten Punkt angekommen. Lebe im Jetzt. Jesus sagt nicht, macht was ihr wollt, es ist alles okay. Was passiert ist, ist passiert. Je nachdem können wir versuchen, es so gut wie möglich zu erklären oder zu richten, aber die Taten oder die Worte, die du gesagt hast, kannst du nicht ungeschehen machen. Du kannst mit Bedauern in die Vergangenheit schauen und mit Sorgen in die Zukunft. Was morgen kommt, kannst du dir ausmalen. Aber ob es so kommt, weißt du nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Worauf richten wir unseren Blick? Auf unsere Sorgen, die uns hypnotisieren wie die Schlange die Maus? Oder richten wir unseren Blick auf Jesus, seine Zusagen, seinen Geist? Wir müssen uns für eins entscheiden. Man kann nur eines tun. In der Zeit, in der ich Zeit mit Jesus verbringe, haben Sorgen keinen Platz. Und wenn es beim ersten Mal nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, willkommen im Club. Bleib dran, bitte den Heiligen Geist um Unterstützung. Er ist der Helfer und Tröster, wenn wir ihn das sein lassen. Richte dich nach ihm aus und frage, wo er dich einsetzen will. Jeder Tag hat seine eigene Plage, das heißt mindestens eine, denn erfahrungsgemäß kommen sie in Rudeln. Ein Unglück kommt selten allein. Und das heißt auch, dass es ganz normal ist, dass sie kommen. Der Unterschied ist, wie wir damit umgehen. Psalm 118, 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Wollen wir das? Ja! Danke. Das klingt vielleicht etwas abgehoben, aber versuch doch beim nächsten Mal, wenn sich Sorgen anschleichen, es biblisch zu lösen. Sag deinen Sorgen, dass du einen Gott hast, der dich versorgt. Rede mit einer Person deines Vertrauens und teile mit, was dich sorgt, was dich bewegt. Bei manchen Dingen hilft es schon, sie einfach nur auszusprechen. Hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn man dann auch noch um eine Lösung und Beistand von Gott bittet. Der alte deutsche Barde Jürgen von der Lippe hat den Sorgen sogar mal einen Song gewidmet und war sehr erfolgreich damit. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Er spricht die Sorgen direkt an und er nimmt weder sich noch die Sorgen allzu ernst. Zum Schluss möchte ich uns noch einige Bibelstellen ins Gedächtnis rufen, die wir alle kennen, doch wir denken viel zu selten an sie. Und wer kann, bitte ich, aufzustehen und wir lesen sie zusammen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Für mich klingt das wie eine Einladung. Wenn du Sorgen hast, komm zu Jesus. Er versteht dich und er hilft dir gerne in einem Maß, das gut für dich ist. Nicht immer ist das, was wir uns wünschen, auch gut für uns. Aber der souveräne Gott sorgt für dich, besser, als du es dir vorstellen kannst. Amen.